Predigt zu Lukas 15, die Verse 11 bis 32, der verlorene Sohn, im Rahmen der Sommerpredigtreihe 2020 mit dem Thema Familienbande von Pfarrer Rolf Hartmann. Als Evangelium, das auch Grundlage der Predigt ist, hören wir die Geschichte vom verlorenen Sohn, wie sie im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 11 bis 32, überliefert ist. Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot noch über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu einem seiner Knechte zu sich und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hast, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und gutes Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Liebe Gemeinde, als wir uns im Kollegenkreis auf das Sommerpredigtreihenthema Familienbande geeinigt hatten, war mir sofort klar, über welchen Bibeltext ich predigen möchte. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist mir und wohl Ihnen allen vertraut seit Kindertagen. Zugleich ist sie aber auch eine Geschichte, die einen durch das ganze Leben begleiten kann und sozusagen mitwächst. Immer wieder, wenn man auf sie stößt, entdeckt man neue Aspekte, die oft im unmittelbaren Zusammenhang mit eigenen Lebensfragen stehen. In der Bibel gibt es viele solcher Geschichten, auch deshalb ist sie ein Buch, das uns ein ganzes Leben lang begleiten kann, aus dem wir täglich neue Kraft und Inspiration schöpfen können. Die Geschichte vom verlorenen Sohn und seinem barmherzigen Vater ist uns bestens vertraut. Ein lebenshungriger junger Mann bittet seinen Vater, ihm sein Erbe vorab auszuzahlen, und zieht außer Landes. Er verlebt alles, was er hat, und als eine Hungersnot ausbricht, steht er allein und mittellos da. Zum Überleben muss er Schweine hüten. In dieser verzweifelten Situation denkt er zurück an zu Hause und dass es den Tagelöhnern seines Vaters immer wesentlich besser gegangen ist als ihm jetzt. Und so fasst er den Mut, wieder nach Hause zu gehen und seinen Vater zu bitten, ihn als Tagelöhner arbeiten zu lassen. Doch die Reaktion des Vaters ist ganz anders, als es der gescheiterte Sohn erwartet hätte. Der Vater nimmt ihn nicht nur als Tagelöhner wieder auf, sondern als Sohn und Familienmitglied mit allen Rechten und Pflichten. Darauf deuten das beste Gewand, die Schuhe und der Ring, mit denen ihn der Vater gleich ausstatten ließ. Und noch mehr, der Vater lässt in seiner großen Freude über die Rückkehr seines verloren geglaubten Sohnes ein großes Fest ausrichten, denn Freude muss geteilt werden. Doch damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Im Gegenteil, der Vater hatte nämlich nicht nur diesen einen Sohn, sondern noch einen zweiten, den älteren Bruder des Heimkehrers. Dieser ältere Bruder war verantwortungsbewusst und rechtschaffen. Er hat den Hof des Vaters gewissenhaft weitergeführt und für den Fortbestand gesorgt. Zudem hat er sich stets dem Vater als Patriarchen der Familie untergeordnet und ein geordnetes Leben geführt, wie man es von ihm immer erwartet hatte. Als sein jüngerer Bruder wieder heimkehrte, war der Ältere auf dem Feld beim Arbeiten und bekam von der ganzen Wiedersehensfreude nichts mit. Erst nach Feierabend, als er vom Feld nach Hause kam, bemerkte er schon von Ferne, dass etwas anders war, dass Musik und ein fröhliches Stimmendurcheinander von zu Hause zu ihm drang und sicher auch der Duft des gebratenen Kalbes. Er konnte sich den Grund für diese Feierlichkeiten nicht erklären und erkundigte sich bei einem Knecht, was denn da los sei. Und dieser erzählte ihm, was in den letzten Stunden zu Hause passiert ist. Dass der ältere Bruder daraufhin sehr wütend wurde, ist verständlich. Nicht nur wegen der Ungerechtigkeiten, die er dem Vater später aufzählt. Es ist auch mir als Leser bzw. Hörer der Geschichte völlig unverständlich, warum der Vater das Wiedersehensfest feiert, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, seinen älteren Sohn über die Rückkehr seines Bruders wenigstens zu informieren. Dass sich der Ältere deshalb umso mehr zurückgesetzt fühlt, ist allzu verständlich. Und ebenso, dass er in seiner Wut und Enttäuschung darüber keine Lust hat, mitzufeiern. Im folgenden Dialog bricht sich die ganze Wut des älteren Bruders Bahn. Immer habe er sich dem Willen seines Vaters untergeordnet und sei stets bescheiden und fleißig gewesen. Niemals habe er sich mal etwas gegönnt. Und wenn er tatsächlich mal mit Freunden feiern wollte, durfte er dafür nicht mal einen Hammel schlachten, von dem die Familie ja sehr weit viel mehr besaß als von Mastkälbern. Und nun kommt sein nichtsnutziger Bruder zurück, der auch noch sein vorab ausbezahltes Erbe durchgebracht hat. Und der Vater tut so, als sei nichts gewesen. Ja, er hofiert diesen Nichtsnutz sogar in einer Art, die sich der Ältere nur erträumen konnte. Der Vater rechtfertigt sich kaum. Er verweist nur darauf, dass seinem Ältesten ja alles gehöre, was auch ihm selbst gehört. Deshalb solle sich der Ältere genauso über die Rückkehr seines verlorenen kleinen Bruders freuen, wie es der Vater selbst tut. Doch ob der ältere Sohn dieser Aufforderung nachkommen kann und will, wird nicht mehr erzählt. Der Vater hat das letzte Wort. Wie geht es Ihnen mit dieser Geschichte? Für welche der beteiligten Personen schlägt Ihr Herz? Alle von uns, die Geschwister haben, denken wahrscheinlich auch unmittelbar an die Beziehung zu ihren eigenen größeren oder kleineren Brüdern oder Schwestern und an das Verhältnis zu den Eltern. Jeder und jede von uns entdeckt wahrscheinlich bei sich oder den Geschwistern Aspekte des verlorenen und vom Vater großzügig wieder aufgenommenen Sohns oder aber des älteren Sohns, der sich zurückgesetzt fühlt, sobald sein kleiner Bruder in Erscheinung tritt. Oft sind es auch heute noch die Kinder, die nicht vor Ort wohnen, die von den Eltern heroisiert werden, obwohl sie doch im Alter oft vom Sohn oder Tochter vor Ort umsorgt werden und diese sich auch täglich mit den Launen der alten Eltern auseinandersetzen müssen. Oder es sind die vermeintlichen Sorgenkinder, bei denen es beruflich oder im Privatleben nicht so läuft, die den Eltern manchmal besonders ans Herz gewachsen sind, weil sie vielleicht noch auf Unterstützung angewiesen sind oder sie ihre Eltern stärker am eigenen Leben Anteil nehmen lassen als die erfolgreicheren Geschwister, die sich schon lange ihr eigenes Nest gebaut und ihre eigene Familie gegründet haben. Schnell schleicht sich dann bei den anderen das Gefühl des älteren Bruders in unserer Geschichte ein. Das Gefühl der Ungleichbehandlung und der Eifersucht. Und dies auch mit Recht. Eltern beteuern zwar oft, dass solche Gefühle unberechtigt seien, da sie doch alle ihre Kinder gleich lieb haben. Doch ist es auch ein Gebot der Ehrlichkeit, dass sich auch in Eltern-Kind-Beziehungen manche Menschen einander näher stehen als andere. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass sich die Eltern bemühen, alle ihre Kinder möglichst gleich zu behandeln und niemanden bewusst zu bevorzugen. Doch wenden wir uns noch einmal dem eigentlichen biblischen Gleichnis zu. Es geht hier ja nicht nur um irgendwelche Vater-Sohn-Konflikte, sondern die Gleichnisse Jesu wollen ja auch immer etwas von Gott und seinem Reich erzählen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn steht im Zusammenhang mit zwei weiteren Gleichnissen, bei denen es um Verlorenes und Wiedergefundenes geht. Der verlorene Sohn folgt dem Gleichnis vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Immer geht es darum, dass ein Mensch alles stehen und liegen lässt, um das Verlorene wiederzubekommen und anschließend die Freude über das Wiedergefundene im großen Stil zu feiern. Dabei vergisst auch der Hirte, der das eine verlorene Schaf sucht, in diesem Moment die gesamte übrige Herde, bis er fündig geworden ist, um dann groß zu feiern. Was mag da auch in den Köpfen der anderen Schafe vorgegangen sein, wenn sie wüssten, was da gerade passiert? Die Gleichnisse richten sich sowohl an Zöllner und Sünder als auch an Pharisäer und Schriftgelehrte, wie es zu Beginn von Kapitel 15 erzählt wird. Dort heißt es: Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Die Rollen sind dann schnell verteilt. Die Zöllner und Sünder sind die Verlorenen und die Pharisäer und Schriftgelehrten bilden die Schafherde, beziehungsweise werden durch den älteren Sohn repräsentiert. Jesu Augenmerk richtet sich bekanntlich vor allem auf die erste Gruppe der Verlorenen. Ihnen gilt vor allem seine Zuwendung, gemäß seiner Aussage, nicht die Gesunden benötigen einen Arzt, sondern die Kranken. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die auch beim Evangelisten Lukas immer das Volk des alten Bundes repräsentieren, werden dagegen als die Gesunden, die der Herde zugehörigen und als der Sohn, von dem der Vater sagt, alles, was mein ist, das ist dein, bezeichnet. Es geht also nicht darum, dass die Verlorenen den anderen irgendetwas streitig machen, auf das diese dann verzichten müssten. Nein, es geht vielmehr darum, dass sich Jesus und mit ihm Gott sich nicht nur mit auserwählten Personen auseinandersetzen, die alles richtig machen, sondern mit allen Menschen. Und da ist es nun mal auch im richtigen Leben so, dass die Verirrten, vom Scheitern Bedrohten und vielleicht auch die Uneinsichtigen mehr Zuwendung brauchen als die anderen, ohne dass sie aber deshalb grundsätzlich bevorzugt oder benachteiligt werden. Gott wendet sich allen Menschen zu. Und das bedeutet, dass es weder für die Gesunden bzw. die zur Herde gehörenden Richtigmacher VIP-Karten für das Himmelreich gibt, noch für die vermeintlich Verlorenen. So müssen auch die guten, gottgefälligen älteren Brüder lernen, dass sie nicht benachteiligt werden, wenn mehr Menschen an ihren Privilegien Anteil haben. Das wird auch heute oft verwechselt, wenn es um die Gleichstellung von Minderheiten in unserer Gesellschaft geht. Speziell für das Verhältnis von Juden und Christen bedeutet dies, dass der neue Bund durch Christus niemals den alten Bund Gottes mit Israel ersetzt hat, sondern ihn nur erweitert. Und alle Überlegungen, die die Liebe Gottes auf alle Menschen und die gesamte Kreatur erweitern, haben niemals zur Folge, dass dadurch Gottes Liebe Christen gegenüber geschmälert wird, sondern vielmehr, dass wir Gottes Größe in unseren Gedanken dadurch viel mehr Raum geben. Und Gott kann gar nicht groß genug gedacht werden. Das Gefühl des älteren Bruders in unserer Geschichte gegenüber dem Jüngeren zurückgesetzt worden zu sein, ist deshalb auch zu einem guten Stück auf seine Engherzigkeit zurückzuführen. Er bleibt ja schließlich das geliebte Kind seines Vaters trotz der Rückkehr seines jüngeren Bruders. Das versichert ihm der Vater, wenn auch erst, als er durch seinen älteren Bruder zur Rede gestellt wird. Wird also der große Bruder letztlich mitfeiern können und sich über die Rückkehr seines kleinen Bruders so freuen können wie der Vater, obwohl dieser ihn nicht einmal darüber informiert hatte? Die Frage muss offen bleiben. Die Geschichte vom verlorenen Sohn wird uns sicher auch weiterhin immer wieder mit neuen Fragen beschäftigen. Sie richtet sich immer wieder an jeden von uns. Haben wir die Großzügigkeit, unseren Schwestern und Brüdern, unseren Mitmenschen, ja auch unseren Feinden, die Zuneigung des Vaters, die Liebe Gottes zu gönnen, ohne Angst, selbst zu kurz zu kommen? Und sind wir bereit, mit anderen unsere Privilegien in diesem immer noch reichen Land zu teilen, auch wenn sie uns fremd erscheinen und vielleicht andere Vorstellungen vom Leben haben? Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist eine Geschichte von Gottes Großherzigkeit. Ihr sollten wir folgen und damit schon jetzt ein Stück vom Reich Gottes sichtbar machen, das mit Jesus angebrochen ist und auf dessen Vollendung wir warten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.